Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Tempo 120 auf Autobahnen, höhere Steuern, vor allem auf Diesel, aus für die Pendlerpauschale, höhere Lkw-Maut. Um die deutschen Klimaziele im Verkehr zu erreichen, hat das Umweltbundesamt drastische Einschnitte empfohlen. Und es gibt bestimmt ein paar Menschen mehr jetzt, die, wenn sie überhaupt über einen Autokauf nachdenken, von einem Elektroauto träumen. Wenn da nicht die Meldungen wären, dass die E-Autos in der Herstellung so eine miese Klimabilanz hätten. Über die sprechen wir hier in dieser Donnerstagsepisode des Updates.
Der Wasserverbrauch, der ja für die Lithiumherstellung so in der Kritik steckt, der ist für ein großes Elektroauto in der Größenordnung wie der gleiche Wasserverbrauch für die Produktion von einem Kilo Rindfleisch.
Außerdem Ilka Knigger aus unserem Update-Team hat sich heute um euren Lohn gekümmert und dabei auch um die Frage, ob das klappt mit der gleichen Bezahlung zwischen Männern und Frauen.
Es geht um das Entgelttransparenzgesetz. Das gibt dir das Recht zu erfahren, wie andere Menschen in ähnlichen Positionen in deinem Unternehmen bezahlt werden. Daran gibt es Kritik heute, und zwar von verschiedenen Seiten. Die einen sagen, Transparenz bringt uns nicht gleiche Bezahlung, und die anderen, mehr Transparenz ist die einzige Lösung und das Gesetz erst der Anfang. Und ich habe mir beide Positionen heute angehört.
Und wir haben uns geeinigt, Entgelttransparenzgesetz ist unser Unwort des Tages auf jeden Fall. Darum geht es in dieser Episode und dann noch unter anderem um eine Ghetto-Liste in Dänemark. Der Staat betitelt jetzt bestimmte Viertel als Ghettos und startet besondere Integrationsprogramme für die Menschen, die dort leben.
Da sollen Blocks richtig abgerissen werden, physisch abgerissen werden. Die Leute werden jetzt nicht irgendwie da vertrieben, die werden umgesiedelt. Man will damit eine bessere Durchmischung der Gesellschaft wieder erreichen und eben diese Ghettobildung, die sich ja lange, lange entwickelt hat, wieder zurückschrauben.
Unser Korrespondent war in einem solchen Viertel. Was er da beobachtet hat und wie er diese Ghetto-Liste einordnet, das hört ihr auch noch in diesem Update-Podcast vom Donnerstag, 5.12.2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, was denn jetzt eigentlich? Sind Elektroautos in der Klimabilanz besser als Autos mit Verbrennungsmotor oder hochgerechnet mit Produktion und Akkus, die vielleicht nicht so lange halten, sogar schlechter? Vor 2 Jahren, da hatte eine Studie des schwedischen Umweltforschungsinstituts IVL viel Aufmerksamkeit bekommen. Das hatte geschrieben, dass die Produktion eines Elektroautos so aufwendig sei, dass es keinen ökologischen Vorteil im Vergleich zur Herstellung von konventionellen Autos gäbe. Und heute, 2 Jahre später, heißt es dann vom gleichen Institut, dass der CO2-Fußabdruck eines E-Autos doch geringer sei. Wie kann das sein, fragen wir uns hier in Deutschlandfunk Nova. Und mit welcher Technologie erreichen wir möglichst schnell unsere Klimaziele? Darüber haben wir heute mit Volker Quaschning gesprochen. Er forscht an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin im Bereich regenerative Energiesysteme. Herr Quaschning, wie können die schwedischen Forscher innerhalb von nur 2 Jahren zu so unterschiedlichen Einschätzungen kommen?
Ja, sie haben selber eine Begründung in der Studie geliefert. Einige Aussagen sind, dass die Produktionsprozesse sich verbessert haben, dass man auch den einen oder anderen Parameter nicht richtig berücksichtigt hat. Und das Problem bei solchen Studien ist immer, dass man sowieso eine sehr große Bandbreite von Annahmen macht, dass man Abschätzungen treffen muss. Und hier haben sie sich offensichtlich ein bisschen präzisiert und auch an anderen Studien dann auch orientiert, die bessere Ergebnisse geliefert haben.
So, und haben Elektroautos denn jetzt eine bessere Klimabilanz als Benziner und Diesel oder nicht?
Also ich finde solche Studien insgesamt relativ sinnlos. Die Frage, die man sich ja stellen muss im Rahmen der Klimadiskussion, wir wollen ja in den nächsten 15 bis 20 Jahren ja klimaneutral werden. Das heißt, die Frage ist, wie kann man da überhaupt hinkommen? Und das kann ich mit dem Benzin- oder Dieselmotor nicht ansatzweise schaffen. Da wird man vielleicht 5 oder 10% Sprit einsparen können, dann hat man immer noch 90% des Verbrauchs. Da kommt man überhaupt gar nicht in den Bereich der Klimaneutralität. Bei der Elektromobilität ist das gar kein Problem. Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass die Batterien klimaneutral hergestellt werden, das geht ja sehr einfach. Tesla fängt ja auch da schon an in dem Bereich. Da werden einfach Solar- und Windräder neben die Fabrik gestellt. Dann kann ich also die Batterien dann auch klimaneutral, auch die Autos klimaneutral fertigen. Und wenn der Strom zum Tanken dann auch noch aus Solar- und Windrädern kommt, dann kann ich klimaneutral mit dem Elektroauto durch die Gegend fahren. Das geht mit dem anderen Antrieb gar nicht. Und dann ist ja gar nicht die Frage, ob jetzt ein Vorteil ist, schon ob der klein oder nicht da ist, ob der ersten 2, 3 Jahren da ist, sondern er ist einfach da und deswegen muss man diesen Weg gehen. Diese Frage stellt sich eigentlich gar nicht.
Aber wenn wir bei der Klimabilanz von E-Autos an die Zukunft denken, dann heißt es ja oft, die Akkus, naja, nach ein paar Jahren sind sie schon schwächer und nach einer gewissen Zeit müssen sie leider komplett ausgetauscht werden. Was macht das mit der Klimabilanz des Autos?
Naja, die Akkus sind auch heute schon, sage ich mal, von der Klimabilanz besser als Verbrenner. Also das ist die Frage, die wir eben noch gar nicht beantwortet haben, habe ich mich rumgedrückt. Das heißt, wenn wir die Studien uns anschauen, dann wissen wir, dass wir heute schon einen klaren Vorteil haben, obwohl wir die Batterien noch nicht klimaneutral herstellen und obwohl auch hier heute im Strommix viel Kohlestrom im Prinzip enthalten ist. Es wird immer noch das Schreckgespenst gesagt, dass die Akkus nicht lange halten, dass man die nach einem Jahr austauschen muss. Das kennt man so vom Handy-Akku und da sagt man, oh, was bei dem Handy gilt. Das gilt dann auch für das Elektroauto. Da baut man etwas qualitativ hochwertigere Akkus ein und man hat dort auch ganz andere Ladezyklen. Und es gibt die ersten Autos, die mit 500.000 Kilometer auf der Straße sind. Also stellt sich auch da nicht die Frage, ob wir die nach ein oder zwei Jahren austauschen müssen. Das kann immer mal passieren, wie beim Fernseher, wenn man ein Motorgerät hat, was kaputt geht. Aber die Regel wird eigentlich sein, dass man weit über 200.000 Kilometer mit den Batterien dann auch fahren kann.
Haben Sie eine Vorstellung, in welche Richtung das gehen wird? Also werden wir vielleicht eher das Fahrzeug alle paar Jahre auswechseln? So, es gibt ja immer mehr Leasing-Modelle oder so All-Inclusive-Programme, wo wir eigentlich das Fahrzeug nur noch leihen und damit auch die Batterie mitleihen.
Ja, aber die Leute möchten dann vielleicht auch ganz gerne die Sachen besitzen. Das ist so eine deutsche Tugend, dass man es auch gerne selber haben möchte. Autos halten ja in der Regel so Richtung 200.000 Kilometer und das machen die Batterien auch mit. Im Gegenteil, man macht sich momentan auch Gedanken, was man nach dem Leben des Autos mit der Batterie dann macht. Da gibt es dann also Ideen Second Use, das heißt, man baut dann die durchaus noch funktionstüchtigen Batterien aus den Autos aus und stellt die dann zum Beispiel in den Keller oder zu Energieversorgern, um dann auch für die Stromversorgung dann Zwischenspeicher zur Verfügung zu haben. Da arbeiten auch die großen Autohersteller dran. Also insofern wird der Trend eher daher gehen, dass man also hier ein Auto hat, wo die Batterie das Autoleben hält und nach dem Autoleben wird die Batterie dann auch noch für andere Zwecke verwendet, bis sie dann endgültig kaputt ist.
Wir haben aber gerade in den vergangenen Wochen viele Berichte gesehen, auch in Dokumentationen, wo es eben um die seltenen Erden ging, um Lithium, was abgebaut wird unter schwierigen Bedingungen, sowohl für die Menschen, die da arbeiten, aber auch die, die da leben, wo es Wasser verschwindet in den Regionen. Wie bewerten Sie diese Kritik?
Ja, ist auch sehr interessant. Also wir haben ja generell mit allen Produkten, die wir kaufen, ein Rohstoffproblem. Und Kobalt ist ein Produkt, das da immer in der Diskussion ist, weil dort Kinderarbeit zum Tragen kommt. Kobalt wird seit vielen, vielen Jahren in der Industrie verwendet, zum Beispiel als Trocknungsmittel für Farben. Das heißt, man geht in den Baumarkt und kauft eine kobalthaltige Farbe, denkt da gar nicht nach und sagt, oh Gott, ich darf mir kein Elektroauto kaufen. Das rechtfertigt natürlich nicht, dass wir da ein Umweltproblem haben, aber das ist nicht größer oder kleiner wie bei anderen Produkten. Uns hat jetzt gerade auch ein Kollege aus der Chemie mal durchgerechnet. Das heißt also, der Wasserverbrauch, der ja für die Lithiumherstellung so in der Kritik steckt, der ist für ein großes Elektroauto in der Größenordnung wie der gleiche Wasserverbrauch für die Produktion von einem Kilo Rindfleisch. Und dann ist es dann schon relativ absurd, dann beim Weihnachtsessen sich das dicke Rindersteak auf den Teller dann zu hauen und zu sagen, oh, wie schlimm es ist, dass wir Wasser für die Herstellung von Lithium brauchen. Das soll es, wie gesagt, nicht rechtfertigen. Wir haben da Umweltprobleme, aber im Vergleich zu anderen Produkten sind die auch nicht größer. Und es ist ganz gut, dass wir diese Diskussion jetzt haben, weil vielleicht dann auch an anderen Stellen endlich mal drauf geschaut wird, wo die Produkte herkommen und wie die hergestellt werden.
Volker Quaschning von der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft ist Experte für regenerative Energiesysteme und er sagt, wenn wir klimaneutral unterwegs sein wollen, dann kommen wir an Elektroautos gar nicht vorbei.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Entgelttransparenzgesetz erweist sich als bürokratischer Akt ohne erkennbaren Mehrwert. Das sagt Jörg Schmidt und ihr sagt jetzt vielleicht, Entgelt was und Jörg wer? Kurze Aufklärung vorab, das Entgelttransparenzgesetz, das soll ja dazu beitragen, dass Männer und Frauen gerecht bezahlt werden. Also es ist ein Gesetz gegen den Gender Pay Gap. Und Jörg Schmidt ist Volkswirt beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Das ist ein arbeitgebernahes Wirtschaftsforschungsinstitut. Und er findet eben, dieses Gesetz bringt's nicht und hat ein Paper rausgebracht, in dem er erklärt, was er alles an diesem Gesetz Mist findet. Ilka Knigge aus dem Update-Team hat sich das Gesetz angeschaut und auch geguckt, warum das Gesetz kritisiert wird. Ilka, also Entgelttransparenzgesetz, kein Begriff, den man jetzt sofort denkt, oh, super, weiß ich genau, was das ist. Was war es nochmal genau?
Ja, das ist ein Gesetz, das dafür sorgt, dass Arbeitgebende ihren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitteilen müssen, was Männer oder Frauen in einem ähnlichen Job verdienen. Also das läuft so ab. Wenn du glaubst, du verdienst weniger als eine Person in einer gleichwertigen Position, dann kannst du einen Antrag stellen und dein Arbeitgeber muss dir einen Mittelwert der anderen Gehälter mitteilen. Bedingung, das ist ein Betrieb mit mindestens 200 Angestellten und es muss mindestens 6 Kollegen des jeweils anderen Geschlechts geben, die einen ähnlichen Job haben wie du. Und das muss ein Betrieb ohne einen Tarifvertrag sein. Zusammengefasst, du kannst eben deinen Arbeitgeber dazu zwingen, herauszugeben, was sonst so auf vergleichbaren Positionen verdient wird. Und du hast dann auch ein Recht darauf zu erfahren, nach welchen Kriterien dein eigenes Gehalt festgelegt wurde.
Knapp 2 Jahre alt ist das Gesetz jetzt. Wie findet denn die Familienministerin Franziska Giffey ihr Gesetz?
Ja, sie sagt, das Gesetz hat das Tabu, über Geld spricht man nicht, in Deutschland gebrochen und es wäre ein wichtiger erster Schritt.
Und jetzt bekommt sie Gegenwind vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Was genau wird da kritisiert am Gesetz?
Jörg Schmidt, der ist der Autor dieses Papers und der schreibt, das Gesetz bringe viel Bürokratie und wenig Effekt. Außerdem sagt er, gäbe es gar keinen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Transparenz und mehr Lohngerechtigkeit. Er denkt, Lohntransparenz kann dem Unternehmen schaden.
Der Punkt ist, dass man eben auch in anderen Studien, wo es eben um Lohnvergleiche geht, dass durchaus auch eine gesteigerte Unzufriedenheit sich da ergeben kann, dass die Kooperationsfähigkeit leiden kann, die Kommunikation im Unternehmen.
Kurz gesagt, der ist kein Fan des Gesetzes und er findet nicht, dass Zeit in die Nachbesserung gesteckt werden sollte.
Hat er denn andere Vorschläge?
Die hat er. Er ist der Ansicht, man solle doch lieber dafür sorgen,
dass wir das Informationsangebot weiter ausbauen würden, auch im Vorfeld des Übertritts in den Arbeitsmarkt, dass wir auch weiter die Vereinbarkeit stärken, dass wir insbesondere auch bei der Kinderbetreuungsinfrastruktur den Ausbau weiter vorantreiben.
Aber das kann man jetzt durchaus kritisch sehen, dass ein arbeitgebernahes Wirtschaftsinstitut sagt, mehr Transparenz ist nicht gut für das Unternehmen.
Kann man kritisch sehen, ja. Das tut zum Beispiel Henrike von Platen. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass es in Deutschland den Equal Pay Day gibt und hat mit ihrem Unternehmen im Auftrag des Ministeriums ein Tool entwickelt, mit dem Unternehmen ihre Lohnstrukturen selber prüfen können. Ihr geht dieses Gesetz nicht weit genug. Sie wünscht sich, dass Deutschland es so macht wie Island.
Die ein Gesetz haben, wo sie sagen, es gibt einen Equal Pay Standard, den muss ein Unternehmen erfüllen. Tut es das Unternehmen nicht, muss es Strafe zahlen. Punkt. So einfach ist das.
Und sie hat noch einen weiteren Vorschlag.
Parallel dazu noch so ein bisschen was Nettes wie UK, wo ja die ganzen Unternehmen öffentlich auf der Webseite vom Staat sozusagen Government UK, dort weiß irgendwas, veröffentlichen ihre Gender Pay Gaps, die Menge der Männer und Frauen in den unterschiedlichen Quartilen des Unternehmens. Also diese Zahlen sind ja von über 10.000 Unternehmen seit 2 Jahren öffentlich nachzuschlagen.
Was sagt denn das Ministerium dazu? Haben die sich dieser Kritik gestellt oder sich zumindest geäußert?
Ja, ich habe die heute angefragt. Die haben mit dem geantwortet, was man auch auf deren Website findet. Sie wollen das Gesetz bekannter machen. Die wollen es ein bisschen einfacher machen, für die Angestellten eine Auskunft zu bekommen. Und die Unternehmen sollen von sich aus dann auch die Gehaltsunterschiede in ihrem Unternehmen prüfen.
Kritik am 2 Jahre alten Entgelttransparenzgesetz. Die Hintergründe von Ilka Knigge hier bei uns aus dem Update-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr lebt in einem Ghetto. Das sagt die dänische Regierung einigen Menschen in ihrem Land. Anfang der Woche hat sie eine Ghetto-Liste rausgebracht. Auf der stehen 28 Wohnviertel, die zu Ghettos erklärt wurden. Und die Regierung sagt dazu, das machen wir, um die Menschen in diesen Wohnvierteln wieder zu integrieren oder überhaupt zu integrieren. Die Kritik daran ist, diese Liste, die sei Stigmatisierung und Diskriminierung zugleich. Darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten für die Region, Carsten Schmiester. Carsten, wie funktioniert das mit dieser Ghetto-Liste? Wann kommt ein Stadtviertel da drauf?
Wenn das Viertel 3 von 5 Kriterien erfüllt, können wir mal schnell durchgehen. Kriterium 1, die Hälfte der erwachsenen Bewohner dieses Viertels sind Zuwanderer nicht westlicher Staaten mindestens. Die Arbeitslosigkeit liegt über 50%. Mehr als 60% der Erwachsenen haben nur Grundschulbildung. Das Einkommen liegt so ungefähr 55% unter dem Schnitt der Region. Und die Zahl der verurteilten Straftäter ist mehr als das Dreifache so hoch wie im nationalen Durchschnitt. Das sind 5 Kriterien, 3 reichen und dann kommt der Stempel drauf. Hier ist ein Ghetto.
Warum macht die Regierung das, diesen Stempel drauf? Was will sie erreichen?
Sie will diese Ghettos auflösen bis 2030 und zwar alle 28. Im letzten Jahr war es, um jetzt noch eins mehr. Es sind dann 3 weg, 2 neu dazugekommen. Das soll durch Umsiedlung passieren. Da sollen Blocks richtig abgerissen werden, physisch abgerissen werden. Blocks, in dem Moment sozialer Wohnungsbau herrscht. Das heißt, die Leute werden jetzt nicht irgendwie da vertrieben, sondern, so sagt es zumindest die Regierung, die werden umgesiedelt. Man will damit eine bessere Durchmischung der Gesellschaft wieder erreichen und eben diese Ghettobildung, die sich ja lange, lange entwickelt hat, wieder zurückschrauben.
Und will sie vielleicht auch, dass wir darüber sprechen? Weil es ist ja schon ein drastischer Begriff, Ghetto. Das bringt ja eine krasse Begriffsgeschichte auch mit.
Ja, vor allem natürlich für uns Deutsche. Also die Dänen, ich bin da ja öfter, ich habe so ein Ghetto mir auch schon mal angeguckt oder so ein Problemwohnviertel. Die sehen das sehr wohl, dass dieser Begriff auch etwas sehr Scharfes und Hartes hat. Sie können sicherlich auch verstehen, dass Leute sich stigmatisiert fühlen. Aber ich glaube, so emotional, wie wir das betrachten, sieht das zumindest die Regierung nicht. Und das ist ja nicht die Regierung, die sich das ausgedacht hat. Diese ganze Geschichte kam noch zu Zeiten der konservativ-liberalen Regierung auf. Jetzt regiert eine sozialdemokratische Minderheitsregierung. Die macht dort so weiter. Die haben ursprünglich gesagt, wir wollen diesen Begriff nicht. Aber er hat sich dann irgendwie gehalten, weil er nun mal im Gesetz schon drinsteht und der zuständige Minister hat jetzt auch gesagt, okay, machen wir weiter. So offenbar stört die das nicht wirklich.
Und wie reagieren die Menschen, die in diesen Vierteln leben, auf diese Liste?
Die reagieren natürlich nicht positiv. Die sagen, wir werden stigmatisiert, wir werden an den Rand dieser Gesellschaft noch mehr gedrängt, als wir sowieso schon stehen. Das ist natürlich eine verständliche Reaktion. Auf der anderen Seite, wenn man sich da mal umguckt, ich war mal in Aarhus in so einem Problemwohngebiet, da gibt es ein ganz großes Einkaufszentrum, das wurde mir empfohlen, so als Musterbeispiel Multikulti, so funktioniert das hier in Dänemark, da sind Studenten und da sind auch ganz viele Moslems und die mögen sich alle und wir kamen dahin, es war Mittagszeit, der Parkplatz gerammelt voll, in den Autos saßen überall Frauen mit Kopftüchern, die aßen, nämlich ihr Mittagessen und drinnen waren nur die Männer am Kaffee trinken und da haben wir schon gedacht, bisschen schwierig, da prallen so 2 Ideale eigentlich aufeinander, dieses Konzept der multikulturellen Gesellschaft, aber gleichzeitig, und das stößt den Dänen super bitter auf, die sind ja auch sehr für Geschlechtergleichheit und das wird da nicht praktiziert. Das heißt, es gibt eine breite Zustimmung unter den Dänen, die sagen, da muss was passieren und dass das ein paar Leuten, die jetzt protestieren, die da wohnen, nicht gefällt, das wird in Kauf genommen.
Was muss denn passieren? Also was tut denn die dänische Regierung sonst so für die Integration von Menschen?
Naja, sie bietet zum Beispiel jetzt ein ganz neues Projekt, finde ich ganz toll, am Stadtrand von Kopenhagen neuen Wohnraum an. Ganz kleine Wohneinheiten, die da gebaut worden sind. Da wird gelockt mit niedrigen Mieten. Und zwar werden dort gelockt Studenten, die eben keine Kohle haben, um sich teure Wohnungen zu leisten und gleichzeitig auch junge Flüchtlinge. Die Idee ist, wir bringen die da zusammen. Gleich am Anfang, wenn die ins Land kommen, bringen wir sie mit Dänen zusammen und dann haben wir Integration from scratch, also wirklich vom Anfang an und verhindern denn vielleicht das, was auch in Dänemark wie in Schweden auch halt jahrzehntelang wirklich schiefgelaufen ist.
Carsten Schmiester in Stockholm. Wie weit ist das nächste Ghetto bei dir in Schweden von deiner Wohnung entfernt?
Da müsste ich, glaube ich, nur 5-6 Kilometer fahren. Tut man aber ehrlich gesagt selten, weil die schwedische Regierung redet da auch viel drüber, aber solche Maßnahmen haben sie noch nicht beschlossen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Für rund 19.000 Touristen war das heute ein ziemlich bescheidener Tag in Paris. So viele Menschen erklimmen nämlich sonst im Schnitt pro Tag den Eiffelturm in der französischen Hauptstadt. Heute aber nicht. Da wurde das öffentliche Leben in Paris und im Rest des Landes ziemlich abgebremst. Die meisten Metros fuhren nicht, Schnellzüge sind ausgefallen, viele Schulen sind zugeblieben, weil auch knapp 80% der Lehrer sich dem Generalstreik angeschlossen haben. Die Menschen protestieren gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron. Wie der Tag in Frankreich heute abgelaufen ist, das klären wir jetzt mit unserem Korrespondenten in Paris, Jürgen König. Jürgen, also Generalstreik landesweit, klingt immer sehr beeindruckend. War es denn auch beeindruckend in ganz Frankreich?
Ja, unbedingt. Wenn nur einer von 10 Zügen fährt, wenn viele Flüge ausfallen, wenn der öffentliche Nahverkehr nur sehr eingeschränkt funktioniert. Also eine solche Mobilisation über Gewerkschaftsgrenzen hinweg hat es lang nicht mehr gegeben in Frankreich. Die Gewerkschaften sind hier untereinander oft sehr zerstritten. Heute nun diese landesweite Front gegen die Rentenreformpläne und damit auch gegen Präsident Macron. Nach Behördenangaben rund 700.000 Menschen auf den Straßen. So viele waren es seit Beginn der Gelbwestenbewegung vor gut einem Jahr nicht mehr. Also das ist beeindruckend und das wird auch Macron beeindruckt haben.
Du sagst gewerkschaftsübergreifend. Welche Berufsgruppen haben besonders mitgemacht?
Also die staatlichen Eisenbahner und die Pariser U-Bahn- und Busfahrer, die haben den Streik initiiert. Hinzugekommen sind dann Lehrer, Studierende, Krankenschwestern, Krankenpfleger, Ärzte, aber auch Rechtsanwälte, Apotheker, Architekten, Polizisten, Feuerwehrleute, Piloten der Air France, Fluglotsen. Gestreikt wurde auch in den Raffinerien, in den Kraftwerken, bei der Müllabfuhr. Also man kann wirklich sagen, heute stand oder steht wirklich so gut wie ganz Frankreich still.
700.000 Menschen auf den Straßen. War es ein friedlicher Protest oder kam es heute zu Ausschreitungen wie bei mehreren Gelbwesten-Demos ja in der Vergangenheit?
Also es gab insgesamt 254 angemeldete Kundgebungen, die verliefen zunächst jedenfalls überwiegend friedlich. Ausschreitungen gab es in Nantes, in Lyon und im Verlauf des Nachmittags dann auch in Paris. Dort wurden vor allem von Aktivisten des sogenannten Schwarzen Blocks Steine geworfen. Es brannten Mülltonnen, Bauwagen. Am späten Nachmittag dann auch die ersten Autos. Rund 6.000 Polizisten und Gendarmen sind in Paris im Einsatz. Sie setzten, ich vermute, sie tun es auch immer noch, setzen Tränengas ein. Es gab etliche Festnahmen. Im Moment hat man immer wieder den Eindruck, die Situation könnte noch eskalieren. Davon abgesehen, diese Kundgebung an sich, die verliefen friedlich, ja.
Und die geplante Rentenreform des Präsidenten, was sind da die konkreten Forderungen der Demonstranten?
Das lässt sich ganz einfach zusammenfassen. Sie fordern, dass Rentensysteme so bleiben, wie sie sind. Macron will ein einheitliches Rentensystem errichten, ein Punktesystem. Jeder eingezahlte Euro soll künftig zur Rente beitragen. Man muss sehen, das jetzige System orientiert sich noch an Beitragsjahren, wonach Rentenrechte dann erst ab bestimmten Stufen erworben werden. Und das Hauptziel dieser Vereinheitlichung ist es, die seit Jahrzehnten existierenden insgesamt 42 Sonderrentensysteme für einzelne Berufsgruppen, die sollen abgeschafft werden und mit ihnen bestimmte Vorrechte, wie zum Beispiel ein sehr frühes Renteneintrittsalter. Dagegen richten sich vor allem die Proteste der betroffenen Berufsgruppen, zum Beispiel der Eisenbahner. Aber darüber hinaus ist die Sorge auch wirklich eine allgemeine, dass diese Rentenreform eben vor allem darauf hinausläuft, dass sehr viele Franzosen in Zukunft länger werden arbeiten müssen und das bei eher niedrigeren Renten. Also heißt die zentrale Forderung, die Regierung muss diese Rentenreform zurücknehmen.
Deine Einschätzung, könnten die Proteste jetzt länger andauern wie bei den Gelbwesten?
Ich glaube eher ja. Die Bahn und die Pariser Verkehrsbetriebe haben schon gesagt, sie werden noch bis mindestens Montag streiken, aber es könnte auch länger gehen. Man muss sehen, das Ziel der Gewerkschaften ist, wie gesagt, dass die Regierung die Rentenreform zurücknimmt. Deswegen haben sie von vornherein etliche unbefristete Streiks angekündigt, auch um der Sache ein größeres Gewicht zu geben, um an diese historische Parallele von 1995 zu erinnern. Damals fand auch am 5. Dezember ein nationaler Aktionstag gegen die damals von Präsident Chirac und Regierungschef Alain Juppé geplante Rentenreform statt. Die Streiks dauerten 3 Wochen, dann gab die Regierung auf und genau entsprechendes wünscht man sich jetzt eben auch wieder. Gleichzeitig aber verhandeln die Gewerkschaften mit der Regierung über die Rentenreform schon seit Tagen und mindestens noch bis zum 10. Dezember. Inwieweit sie das ernsthaft tun, also wirklich mit Blick auf eine Kompromisslösung, das ist die große Frage. So richtig vorstellen kann man sich das nicht.
Generalstreik in Frankreich. Hintergründe im Deutschlandfunk Nova Update von Jürgen König, live aus Paris.
Deutschlandfunk Nova Update.
Mehr tun für die Ehrenämtlerinnen und Ehrenämtler. Ihnen ihr Engagement auch erleichtern oder sie belohnen. Das möchte CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gern. Es sei Zeit, sich bei den Millionen Heldinnen und Helden unseres Landes zu bedanken, sagt sie. Heute der internationale Tag des Ehrenamtes. Ehrenamt, ja, was kann das eigentlich leisten? Was sollte es leisten? Aber auch, was sollte es nicht leisten? Über die Aufgabenverteilung von Ehrenamt und Sozialstaat. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler hat sich das angeschaut.
Dogan, wieso darf die Frau mit dem Kind nicht rein?
Morgens 9:30 in Deutschland, Kölner Vorort. Bei circa 0 Grad vor einem bungalowartigen Haus haben sich etwa 30 Menschen versammelt. Jung, alt, gesund, krank. Mit Tüten, Rollatoren und Einkaufstrolleys.
Hier sind eine Menge Fuschbrüder, aber wir versuchen Ruhe und Frieden. Die einzigste Regel, die gilt, das ist hier von dem, die das leiten. Die Frauen mit den Kindern dürfen zuerst rein.
Rein in die Räumlichkeiten der Tafel. Einmal die Woche Schlange stehen für gespendete Lebensmittel. Organisiert und verteilt von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. Nebenbei gibt es noch ein bisschen Gemeinschaft.
Und ich habe auch Kontakte dadurch. Und wenn es nur ist, ich sehe dich nächste Woche wieder, wenn was ist, dann sag Bescheid.
Eigentlich eine gute Sache, oder? Die Piratenpartei findet das, also nicht die Gemeinschaft, sondern die Essensausgabe, problematisch.
Sehr häufig kompensiert die ehrenamtliche Arbeit ein Versagen des Staates, der für seine Bürgerinnen und Bürger nicht ausreichend sorgt.
Die Menschen in der Schlange vor der Lebensmittelausgabe sehen das ähnlich.
Sie nicken, ja, alle beide.
Ja. Dass in einem reichen Land sowas wie Armspeisung überhaupt existieren muss, finde ich schon arg. Aber so ist es eben.
Traurig, es ist einfach nur traurig.
Also ich würde zustimmen, dass wenn ehrenamtliches Engagement dazu genutzt wird, staatliche Leistungen zu kompensieren, dann ist das eine völlig falsche Sichtweise oder Verwendung von Ehrenamt.
Bettina Holstein ist Geschäftsführerin des Max-Weber-Kolleg für Kultur- und sozialwissenschaftliche Studien an der Uni Erfurt.
Und ganz speziell habe ich mich in den letzten Jahren mit Ehrenamt beschäftigt. Für meine Begriffe ist Ehrenamt immer etwas, was zusätzlich ist.
Das heißt, eigentlich muss der Sozialstaat alle notwendigen Aufgaben leisten, die wir in unserer Gesellschaft beschlossen haben.
Damit jeder Mensch in unserer Gesellschaft ein menschenwürdiges Dasein hat.
Ich habe 3-Schichtdienst gemacht, ich habe in der Krankenpflege gearbeitet. Durch die Krankheit habe ich EU-Rente und falle runter. Das ist mein Staat.
Über 900 Tafeln gibt es in Deutschland. Gemeinnützige Vereine, gestemmt von Spenden und den vielen, vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sie versorgen Menschen, die darauf angewiesen sind.
Aber dafür muss man sich keine Sorgen machen, dass man eventuell verhungert, weil dieser Satz, den man halt bekommt, ist einfach zu gering.
Dafür muss der Sozialstaat sorgen und das hat mit Ehrenamt gar nichts zu tun.
Damit es auch ganz klar ist. Kritisiert werden natürlich nicht die Menschen, die sich für die Tafel und andere gemeinnützige Vereine einsetzen, die sich um die existenziellen Angelegenheiten in der Gesellschaft kümmern. Im Gegenteil, kritisiert wird, dass ihr Beitrag überlebenswichtig ist. Denn darin liegt das Paradox. Solange Armut für einen Großteil der Gesellschaft fast unsichtbar ist, weil private, unsichtbar helfende Hände Aufgaben übernehmen, die der Staat erledigen müsste, solange ist der politische Druck auch einfach nicht groß genug, dieser Armut etwas entgegenzusetzen. Darüber wollte ich gern mit jemandem aus dem Bundesinnenministerium sprechen. In einer schriftlichen Stellungnahme auf meine Anfrage heißt es heute:
Befürchtungen, dass ehrenamtlich Engagierte vermehrt staatliche Aufgaben wahrnehmen müssen, teilt das Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat nicht und achtet darauf, dass der Staat die Pflichtaufgaben der Daseinsvorsorge, wie etwa im Sicherheitsbereich, wahrnimmt und diese nicht auf ehrenamtlich Engagierte übertragen werden.
Zurück zu dem, was Ehrenamt eigentlich sein sollte. Ganz egal, welcher Beruf oder welche soziale Stellung man hat, sagt Bettina Holstein.
Menschen können sich hier mit ihren Fähigkeiten und ihren Talenten ausdrücken und einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten.
Freiwillige Feuerwehr, Sportvereine, Hilfe für Geflüchtete oder ausgegrenzte Gruppierungen.
Weil wir nämlich damit auch die Pluralität unserer Gesellschaft deutlich machen und zeigen, so wünschen wir uns unsere Gesellschaft.
Ich glaube, da wo wirklich echt ist, das spürt man ja vom Herzen.
In diesem Sinne, happy internationalen Ehrenamtstag, ihr Helden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also der letzte Wille eines Verstorbenen, den zu erfüllen, ist vielen Angehörigen sehr wichtig, das ist klar. Jetzt kommt ein etwas komplizierterer Fall, über den heute der Europäische Menschengerichtshof entschieden hat. Einer Mutter war der letzte Wunsch ihres Sohnes so wichtig, dass sie dafür bis ganz nach oben geklagt hat. Und zwar Petitori Lanzmann, die Witwe des französischen Filmemachers Claude Lanzmann. Die wollte ein Enkelkind haben und zwar durch das Sperma ihres Sohnes, der 2017 verstorben war. Der hatte sein Sperma einfrieren lassen, das liegt in einer Klinik in Frankreich. Seine Mutter will damit in einer Fortpflanzungsklinik in Israel mit einer Leihmutter ein Kind zeugen lassen. Die Klinik will das Sperma aber nicht rausgeben und der Europäische Menschengerichtshof hat heute gesagt, das ist auch richtig so. Darüber haben wir mit dem Bioethiker Christoph Rehmann-Sutter gesprochen und ich habe ihn erstmal um eine Einschätzung dieses Urteils gebeten. Also wie hat das Gericht das Urteil begründet?
Also die Abweisung des Anspruchs der Witwe Lanzmann wurde begründet damit, dass die zukünftige Großmutter keinen direkten und auch keinen indirekten Anspruch hat auf ein Kind. Also den indirekten Anspruch hätte sie gehabt über ihren Sohn, der nämlich zu Lebzeiten noch gesagt hat, er würde gern ein Kind posthum haben. Das hat er gesagt und er hat es auch mit Taten belegt, indem er nämlich sein Sperma hinterlegt hat, extra dafür, und einen direkten Anspruch, nämlich Großmutter zu werden. Und beide wurden aufgrund einer Einschätzung von Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention abgewiesen. Ich halte aus ethischer Sicht das Urteil für richtig. Ich glaube, das Gericht hat die Sachlage angemessen eingeschätzt. Und zwar insbesondere aus dem Gesichtspunkt des Kindeswohls. Also die Perspektive des Kindes ist ja in diesem Kontext eigentlich die Partei, die nicht anwesend ist, die erst entstehen würde. Und diese Perspektive einzubeziehen, ist natürlich aus ethischer Sicht auch ein Anliegen.
Dann schauen wir mal auf das mögliche Kind. Also wenn die Mutter gewonnen hätte, dann wäre eventuell ein Kind entstanden, dem man hätte viel erklären müssen. Verstehst du da richtig?
Und ich glaube wirklich auch, dass dieses Erzählen ganz zentral ist. Man kann ja nicht argumentieren, dass Kind hätte einen Schaden oder eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Das ist, glaube ich, nicht zu erwarten. Es wäre zwar eine Leihmutter, und es wäre Fortpflanzungstechnologie im Spiel, aber das sind eigentlich alles etablierte Methoden. Vom medizinischen Standpunkt aus ist das eigentlich bedenkenlos. Aber quasi die Narration, die Abstammung, die Erzählung, die das Kind dann kriegen würde, woher das Sperma seines Vaters ist, dass sein Vater verstorben ist. Natürlich würde die Erzählung auch kriegen, der Vater hat mich gewollt, er hat sein Sperma hinterlegt. Aber trotzdem, es ist ein gestorbener Vater, der nicht dann gestorben ist, nachdem er gezeugt hat, sondern schon vorher gestorben war.
Hm. Aber in Israel wäre es erlaubt, mit dem Sperma eines toten Mannes ein Kind zu zeugen.
Das ist richtig, ja. Man muss die israelische Situation vielleicht ein bisschen speziell anschauen. Also der kulturelle Kontext ist da ganz anders. Dort wurde es schon gemacht mit Sperma eines Soldaten, der verstorben ist. In Israel ist eine ganz starke Wertschätzung des Kinderkriegens viel wichtiger als eigentlich bei uns. Und zudem diese Kriegssituation, diese ständige Kriegssituation, die auch hier bei uns nicht stattfindet, hat offenbar in Israel dazu geführt, dass man das so einschätzt, dass man diese Narration weniger wichtig hält oder für möglich hält, dass der Vater eben vor der Zeugung verstorben ist.
Aus ethischer Sicht, was sagen Sie, sollte jetzt mit dem Sperma des Verstorbenen passieren?
Ja, das muss man, glaube ich, jetzt mal auftauen und wegwerfen.
Komplizierter Fall, aber relativ klare Ethik, sagt der Bioethiker Christoph Rehmann-Sutter.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.